Iconic Talks. Der Podcast rund ums Unternehmertum für deine Reise von Null auf Erfolg.
Ja, Rebecca, willkommen zurück. Wir sind ja jetzt nicht mehr ganz alleine. Vielleicht kann unser neuer Special Guest sich hier erst einmal ganz kurz vorstellen.
Ja, gerne. Angela Edes bin ich. Ich bin von Haus aus Moderatorin und habe mir es aber zunehmend zur Leidenschaft gemacht, auch andere Menschen zu unterstützen, wirksamer zu kommunizieren, zu überzeugen, zu begeistern. Und habe meinen ganzen Erfahrungsschatz da auch zusammengetragen in meinem Expertenbuch, was ich hier vor mir habe, On Air für mehr Präsenz, Wirkung und Charisma. Und ich denke, das reicht erstmal.
On Air ist eigentlich das perfekte Stichwort, um hier einzusteigen, weil wir haben sozusagen in der letzten Folge darüber gesprochen, wie wichtig Netzwerken ist, wie wichtig Events sind, was man damit sozusagen erreichen kann, wie man sich vorbereiten kann. Und dann kamen wir ganz schnell zu dem Punkt, aber wie will ich denn auf einem Event sein? Oder wenn ich jetzt, ich sag mal, die Ehre habe, einen Speaking-Slot zu bekommen, wie oder was macht mich denn auf der Bühne aus? Ja, also wie kommen wir vom Thema Personal Branding dann wirklich auch zum Erfolg in diesem Bereich? Und da haben wir gedacht, holen wir uns doch mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt.
Ja, wunderbar.
Und die große Frage, unter der sozusagen heute die Session steht, ist wirklich, wie will ich wirken, wer will ich sein? Und ich weiß, du hast da ja ganz tolle Tipps und Tricks. Vielleicht führst du uns mal so ein bisschen ein in das Thema, ja? Was macht mich denn zu einem wirkungsvollen Persona?
Okay, ja, also nachdem ich ja nun wirklich mehr als 25 Jahre auf der Bühne und vor der Kamera stehe, könnte ich jetzt hier stundenlang erzählen. Ich versuche es aber wirklich mal so ein bisschen auf das Wichtigste runterzubrechen. Also was mir klar geworden ist in meiner Zeit, in der ich sozusagen da unterwegs bin, ist, dass es im Wesentlichen drei Grundpfeiler gibt, auf die ich achten darf. Das erste ist I wie Inhalt, das zweite ist P wie Persönlichkeit und das dritte ist R wie Resonanzaufbau. Und das ist meine sogenannte IPR-Erfolgsformel. Wenn wir da mal kurz durchgehen, dann lässt sich sagen, bei I wie Inhalt ist es oft so, dass wir uns gar nicht trauen, das zu sagen, was wir eigentlich denken, sondern wir sind vielmehr dabei, irgendwie Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen oder uns mit irgendwelchen Textlawinen, die wir vorher recherchiert haben und zusammengetragen haben, abzusichern. Und das wirkt meistens nicht so toll, sondern ich sollte mich eher fragen, was sind denn jetzt eigentlich wirklich meine Botschaften? Und da gibt es eben einerseits eine Keynote, die ich halten kann, aber es gibt natürlich auch, ihr habt vom Netzwerktreffen gesprochen, ne? Da darf ich mich halt fragen, so, wo gehe ich da hin? Was sind da für Leute und was ist da die passende Botschaft? Der zweite große Baustein ist natürlich P wie Persönlichkeit und dazu gehört unglaublich viel. Wir alle sind irgendwie geprägt worden, wir kommen irgendwo her. Da gibt es so ein paar Dinge, die uns nicht mehr so angenehm sind, wo wir vielleicht sagen könnten, da will ich weg von. Ja, und dann gibt es so ein paar Wünsche, wie ich eigentlich wirken will, wo will ich hin. Und das darf ich mir natürlich im Einzelnen angucken. Wichtig ist aber auch, dass ungefähr 55% der Wirkung nonverbal passieren, also über Körpersprache. Und wir Menschen sind evolutionär darauf trainiert, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wahrzunehmen, ist jemand, der mich freundlich anlächelt, eigentlich wirklich freundlich und sympathisch oder ist es eher eine Maske? Ja? Und das darf man nicht unterschätzen, weil wenn ich mit dem Mund bestimmte Worte sage, aber mein Gesicht oder meine Hände oder meine körperliche Ausstrahlung erzählt was ganz anderes, dann bin ich nicht glaubwürdig, dann irritiere ich und dann gehen Menschen eher auf Distanz. Egal, welche tollen Worte ich spreche. So, und dann kommt noch der dritte Grundpfeiler und das ist der Resonanzaufbau. Dahinter steckt, dass eben Kommunikation ja nie eine Einbahnstraße ist, sondern immer Begegnungsverkehr. Das heißt, wenn ich mir Klarheit darüber verschafft habe, was möchte ich sagen und mir dann noch Klarheit darüber verschafft habe, wie möchte ich das mit meiner Persönlichkeit rüberbringen, dann darf ich auf das Gegenüber gucken und mich fragen, so, was macht diese Person aus? Oder wie ist jetzt hier die Atmosphäre im Raum? Oder was kann ich aufgreifen? Das fängt mit dem Wetter an, ja, und hört vielleicht mit irgendeinem Kleidungsstück auf das ich Bezug nehmen kann. Oder wenn es halt inhaltlich sehr fundiert ist, dann kann ich natürlich auch auf das Thema Bezug nehmen, was im Raum steht. So vielleicht erstmal die ersten Aussagen.
Ich muss jetzt schon das ein oder andere Mal schmunzeln, weil das Themen waren, über die wir tatsächlich jetzt im vorherigen Podcast ja schon geredet haben, vor allem um das Thema I, informativ. Mhm. Ne? Wir hatten nämlich genau die Frage, so mit welcher Erwartungshaltung gehe ich denn eigentlich auf ein Event? Mhm. Ne, was ist die Zielgruppe, was möchte ich damit bewirken? Und zum anderen musste ich schmunzeln, auch als du meintest, so, ne, was ist die Informationslast und dass wir uns eigentlich immer an unseren Infos festklammern. Ja. Und ich hatte vorhin gesagt, dass ich ganz oft die Herausforderung habe, wenn ich als Speaker bin, dass ich mir zwar alles vorbereite, das dann 2 Minuten mache und mir denke so, nee, das bist nicht du, die Karten wegpacke und total Spaß auf der Bühne habe.
Ja, super.
Ja, aber ich meine, also, ne, das sind so, die Frage ist ja, ne, und dann gibt's ja Menschen, die wahrscheinlich total strukturiert sind und gar nicht so spontan könnten, weil die denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt mache ich irgendwas falsch und jetzt mache ich alles anders. Also da würde ich gerne mal deine Sichtweise drauf wissen, weil das finde ich ganz spannend.
Naja, was ich natürlich wichtig finde, ist dieses berühmte authentisch sein. Wobei, es gibt eben für mich nicht die Authentizität, sondern wir bestehen aus verschiedenen Teilen und wir haben verschiedene Rollen. Also du bist als Mutter anders als Chefin zum Beispiel. Ne? Und da, glaube ich, braucht es eben auch eine gewisse Rollenklarheit, wie für mich überhaupt Klarheit in allen Bereichen der Schlüssel zum Erfolg ist. Also wenn ich Klarheit habe über das, was ich eigentlich sagen will. Ne? Du weißt das offensichtlich eigentlich, aber brauchst dann in der Vorbereitung so ein bisschen die Absicherung, dass ich mir erstmal 3 Karten geschrieben habe oder 5. Hm. Eigentlich vielleicht schon in dem Bewusstsein, die lege ich dann eh wieder weg. Aber es gibt dir eine gewisse Sicherheit. Ja? Und auf dieser Basis kannst du dann frei, kreativ, spontan agieren. Andere sind anders. Hm. Ne? Und hier darf ich halt mit so einer Art Forschungsreise, die wir in meinem Mentoring-Programm immer machen. Also Mentoring-Programme sind für mich Forschungsreisen zu mir selbst. Ja, du hast es im Einstieg gesagt. Ja. Was macht mich aus? Was will ich erreichen? Was will ich rüberbringen? Und auf dem Weg dahin gibt es halt viele, viele Erwartungshaltungen, die wir entweder selber in uns tragen, weil wir sie durch Eltern, Bildung, Erziehung verinnerlicht haben oder die wir sonst woher mitbekommen haben, aber die uns nicht entsprechen. Und sich davon wieder zu lösen, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Ja.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du machst es ja als Mentoring, aber auch in Gruppen, das weiß ich ja. Jetzt finde ich zum Beispiel, ich war gestern auf dem Pitch, ja, das war ganz interessant, wir waren 6 Pitch-Competition-Teilnehmer, alle haben die Minuten davor ganz unterschiedlich verbracht, ja. Also ich bin so der Typ, ich gucke mir gar nichts an, ich vertraue einfach auf Lisa, viele Grüße an der Stelle. Einfach, okay, das wird schon laufen, genau wie du gesagt hast, ich kenne die Story, ich weiß, was mir wichtig ist, ich vertraue dann auf mich selber, ich schlüpfe meine Rolle, das wird laufen. Andere haben wirklich bis zur letzten Sekunde alles nochmal durchgelesen und so weiter. Es gibt ja gar kein richtig und falsch,
Nein. Das
will ich sagen. Ja. Aber wenn du dann in das Coaching gehst, ja, es kann ja faktisch alles passieren. Also wie findest du erst, wie kann man überhaupt erstmal rausfinden, was passt denn zu jemandem, wie kann das Optimum für jemanden eigentlich aussehen? Ich finde es super schwierig. Ich kann niemandem Tipps geben, weil der Weg, den ich gehe, der ist für Rebecca wahrscheinlich völlig durcheinander.
Ja. Ja. Naja, genau darum geht es ja, für sich rauszufinden, was ist mein Weg? Was verunsichert mich? Ja, den einen verunsichern Karten, für den anderen ist es der Stabilitätsanker, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell und dann darf ich mich natürlich begleiten lassen im Sinne von, ich merke, wenn ich vor andere treten soll oder wenn ich vor die Kamera treten soll, dann fängt beispielsweise meine Stimme an zu zittern. Ja, oder mein Herz fängt an zu rasen oder die Hände werden ganz schwitzig. Und wenn das etwas ist, was mir unangenehm ist, dann darf ich ins Mentoring gehen und darf klären, warum passiert das überhaupt? Ist es der Perfektionismusanspruch, den ich mit mir rumschleppe, der mir so viel Druck macht, dass dann hier alle Alarmzeichen im Körper angehen? Und das gilt es halt einfach herauszufinden. Also wenn ich einen Weg gefunden habe, wie du jetzt, ne, ich vertraue darauf, das wird schon irgendwie wunderbar. Oder du hast den Weg,
jetzt ich bereite mich alle vor. Zuhörer, Maria bereitet sich nicht vor. Ganz so ist es übrigens nicht.
Nein, du hattest ja gesagt, ich weiß, was ich sagen will.
Ja, genau. Ja?
Und weil ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, dass Körpersprache ungefähr 55% sind, kann ich vielleicht noch ergänzen, 35% sind Stimme. Also ich persönlich höre auch sehr viel über die Stimme von jemandem. Weil Stimme ist eben so einzigartig wie unser Fingerabdruck. Über meine Stimme verbreite ich eine bestimmte Stimmung. Und Stimme sagt schon sehr, sehr viel aus. Und dann gibt es Menschen, ich würde jetzt mal sagen wie ihr beide, da ist das irgendwie in Ordnung oder klingt angenehm. Es gibt aber auch andere, die haben eben eher eine brüchige Stimme. Ja? Oder sind zu laut und dominant ne? Und wirken dadurch durch die Stimme allein schon irgendwie ein bisschen unangenehm oder abstoßend. So, und wenn ihr mitgerechnet habt, dann werdet ihr jetzt rausgefunden haben, dass der Inhalt nur 10% sind. was aber eben nicht bedeutet, dass er deshalb unwichtig ist, sondern was für mich bedeutet, genau deshalb sollte es, wenn es drauf ankommt, sollte jeder Satz sitzen. Ja? Wie mit diesem Pitch oder bei vor Investoren. Da darf, glaube ich, wirklich in den bestimmt knappen, wie viele Minuten?
Sieben in diesem Fall.
Fünf, sieben, drei Minuten. Ne? Da sollte dann tatsächlich jeder Satz sitzen, den ich dann noch mit der Wirkung meiner Persönlichkeit richtig schön untermauern kann. Und wenn ich dann vielleicht noch in Resonanz gehe und irgendeinen lockeren Satz für das Gegenüber habe.
Also wir haben vorhin die Frage gehabt, so kann ich Netzwerken lernen? Und daran schließe ich jetzt auch so ein bisschen an, kann ich sozusagen die Wirkung, die ich verbreiten will, lernen? Ich meine, wenn du sagst, Stimme ist ganz viel, kann man ja bestimmt ein bisschen was üben.
Absolut.
Oder? Also da kann man auch bestimmt ein bisschen was machen. Und auch in diesem ganzen, ich sag mal, Nervositätsthema oder wie positioniere ich mich? Ich meine, viele Leute sagen ja immer, ich könnte kein Speaker sein oder ich könnte das nicht so machen wie du, weil ich das liegt mir einfach gar nicht. Aber es ist ja wirklich ganz viel Training eigentlich auch, oder?
Absolut. Man kann alles trainieren, man kann alles lernen. Meine Erfahrung ist, dass Kommunikation in der Regel vollkommen unterschätzt wird. In dem Sinne, dass viele denken, wenn sie mal sprechen gelernt haben, könnten sie schon reden. Und das ist es eben nicht. Ne? Also irgendwie zu erwarten, ich kann eine überzeugende, begeisternde Kommunikation und Wirkung einfach so aus dem Ärmel schütteln, würde ich sagen, nach meiner Erfahrung, gelingt den wenigsten. Ja? Aber ich kann alles mir aneignen, wenn ich das möchte. Und zu deinem Satz, reden liegt mir nicht, da würde ich als erstes gucken, warum sagt diese Person das? Sagt sie das, um zu kokettieren, weil sie in Wirklichkeit hören möchte, nein, nein, das ist doch alles ganz super bei dir. Also stimmt das wirklich, ja, diese Aussage? Also ist es eine tatsächliche Unsicherheit oder ist es ein Glaubenssatz, weil ich irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht habe oder. Also das würde ich mir als erstes angucken.
Ja, ne? Ich finde das so interessant, sorry.
Nee, alles gut, bitte.
Weil ich meine, in Präsentationstraining zum Beispiel, was man ja sehr häufig auch in Corporates sehr viel durchläuft, geht's halt meistens wirklich nur um die Präsentation oder noch maximal um den Präsentationsstil. Also wie genau muss die Message rüberkommen? Aber so wirklich dieses Drumherum, wie überzeugt zeige ich das? Wie stehe ich da hinter mir und so? Ne? Wie bringe ich das gut rüber? Ich finde, also ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich finde, das ist so ein bisschen meistens hinten runterfällt in den gängigen Coachings,
die,
oder?
Die nonverbale Kommunikation.
Ja.
Na gut, ich würde sagen, ich habe einen kleinen Vorteil. Mhm. Das weißt du ja. Ich bin von Haus aus gelernte Logopädin.
Okay.
Ich habe einen
so viel zur Stimme.
Einen kleinen Joker. Ich habe aber zum Beispiel ganz viele Patientinnen vor allem dort gehabt, die in Sprechberufen sind. Mhm. Das kann ein Lehrer, das kann ein Erzieher, das kann aber auch ein Radiomoderator sein, die dann natürlich mit Stimmstörungen kamen, weil sie irgendwann ihre Stimme fehlbelastet haben.
Ja.
Und das ist ja auch eine große Herausforderung. Wenn du dann auf einmal ganz viele Speaker-Jobs, was auch immer hast, musst du ja auch nicht nur lernen, wie trete ich auf und wie setze ich meine Stimme ein, sondern wie gehe ich überhaupt auch physiologisch mit meiner Stimme um, damit meine Stimme möglichst lange durchhält und ich nicht irgendwann quietsche, knarre oder ähnliches.
Ja.
Also das ist ja auch immer so ein Faktor. Deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als du das Thema Stimme angesprochen hast, weil ich ganz viel gerade an meine Patienten von früher gedacht habe und irgendwie so gefühlt ganz viele Bilder vor Augen hatte, wo genau das eine Herausforderung war. Weil das Auftreten kommt ja dann nebenbei, weil wenn ich natürlich was an meiner Stimme ändere, dann ändert sich ja oft auch meine Körperhaltung. Also mir geht es so bei Speaker-Jobs, man zieht sich schicker an, man legt ein gewisses Make-up auf. Und für mich entsteht damit auch gleich so ein, und dann machst du natürlich mehr Raum, mehr Stimmvolumen und dadurch kommst du natürlich auch mit einem ganz anderen, also es macht es jedenfalls mit mir.
Wir können jetzt auch Atemübungen machen.
Wir setzen uns bitte alle mal anders hin.
Wenn ich irgendwo auf Events gehe, das macht was mit mir, das schicke Kleid raussuchen, das Make-up
auflegen. Absolut.
Und dann macht es natürlich auch was mit der Stimme.
Ja. Zwei Sachen vielleicht dazu. Das eine ist, ich kann sogar eine ganz tolle Stimme haben oder kann gelernt haben, wo meine Stimme ihren stimmlichen Heimathafen hat und richtig toll klingt. Wenn ich mich aber zu viel stresse oder irgendwie zu viel Druck mache, kann die Stimme sogar komplett weggehen. Ja, das weißt du, ne?
Ja.
Und das zweite ist, also der zweite häufigste Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass Menschen denken, Rhetorik reicht. Ja, die gehen dann mal auf so ein Wochenendseminar oder was weiß ich, machen mal so ein Rhetoriktraining und denken, dann sind sie fit. Und das ist nach meiner Erfahrung, für meinen Geschmack eine Illusion, weil ich kann mir zwar bestimmte rhetorische Tipps und Tricks aneignen, ich kann mir vorher überlegen, welche Worte sind ganz toll, Aber wenn ich unter Druck und Stress komme und wenn irgendetwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe, dann geht das Gehirn in den Alarmzustand und ich falle in meine alten Verhaltensmuster zurück. Deshalb arbeite ich immer gerne so, dass ich sage, es darf verinnerlicht werden. Und wenn ich das verinnerlicht habe, was ich möchte, und du hast eben schon diese Körperhaltung angenommen, ne, dann kann ich es auch verkörpern. Und das ist für mich die eigentliche Wirkung. Ja?
Ich fühle mich gerade so ertappt eigentlich, weil literally gestern bei meinem Pitch-Competition, ich habe ja gesagt, eigentlich bin ich immer sehr entspannt und ich weiß, okay, Folien, Story passt. Ich bin ja auch, ich weiß ja, wo wir auch stehen mit dem Thema, dass wir da durchaus stolz drauf sein können. Mhm. Aber gestern war relativ schnell klar, ich bin als letztes dran. Und das ist wirklich eine Stresssituation für mich, weil ich genau weiß, ich kenne mich, ich habe Leistungssport gemacht. Mhm. Wenn da jemand vor mir dran ist, der, ich sag mal, so unerwartet gut abliefert, ich meine jetzt gar nicht mal gut oder schlecht, sondern einfach so outstanding performt, macht mich das sofort unsicher. Und ich habe dann wirklich Mühe, wieder auf den Weg zurückzukommen. Und ich bin mir sicher, so geht es nicht nur mir, so geht es wahrscheinlich ganz vielen Leuten, dass sie sich dann so von, ich sag mal, externen Einflüssen verunsichern lassen. So, wenn mir das jetzt passiert, ja, was hast du so 3 SOS-Tipps, wo man sagen kann, okay, das sind so Dinge, mit denen könntest du schnell versuchen, dich wieder so ein bisschen auf deine Bahn einzulenken? Gibt es das überhaupt?
Ja, weil das bräuchte ich, glaube ich, auch.
Also spontan fällt mir mehreres ein. Ne? Das eine ist, ich kann mir zum Beispiel mit einer kleinen, ganz nahezu unscheinbaren Atemübung helfen, ja, indem ich nur kurz durch die Nase einatme, aber länger ausatme. Wie überhaupt, wenn ich merke, dass meine Stimme weggeht, immer erst ausatmen. Mhm. Ja? Weil dadurch hole ich automatisch dann wieder mehr Luft, kriege wieder mehr Volumen, kriege auch wieder eine bessere Haltung. Währenddessen, wenn ich dann einatme, hyperventiliere ich. Das ist so eine Möglichkeit. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann mir einen Körperanker setzen. Ja, ich kann zum Beispiel im Vorfeld, und das ist natürlich dann das Mentoring und das Training, mir überlegen, so, welchen Körperanker gibt es für mich, den ich mir setzen kann, wenn es eng wird. Da könnte ich mir zum Beispiel sagen, dann drücke ich mir hier hin, zwischen Daumen und, was ist das, Zeigefinger? Und dann werde ich wieder ruhig. Also das geht so in Richtung NLP. Ja, ich kann mir aber auch eine kleine Schatzkiste bauen in meinem Kopf, in meinem Gehirn, mental, in die ich meine positiven Referenzerfahrungen lege. Also du hast ja schon Erlebnisse, wo du erfolgreich gepitcht hast, wo du erfolgreich aufgetreten bist, so, und die tue ich in meine kleine Schatzkiste. Und wenn ich dann mal durch irgendetwas innerlich ins Schlittern komme, dann kann ich mir vorstellen, ich mache jetzt meine Schatzkiste auf und ach, da liegen so viele positive Präsentationen, Reden, Auftritte drin. Ich kann es. Ich weiß, dass ich es kann. Ja? Und dann kannst du wieder oben auf sein, auf dem Level, was du eigentlich willst.
Ja, also nehme ich mit. Bin gespannt, ob mir das nächstes Mal hilft. Was ich so ein bisschen für mich erkannt habe, ihr könnt ja auch mal sagen, was so euer Ding dabei ist. Mir fällt zum Beispiel leichter, gut zu performen, also aus meiner Wahrnehmung, wenn ich zum Beispiel in dem Fall mit der Jury einmal am Anfang interagiere. Also entweder, ich gucke mir immer vorher ganz genau an, wer sitzt da, wer stellt mir Fragen. Entweder kann ich auf irgendwas referenzieren, was die schon gemacht haben.
Das ist der Resonanzaufbau. Wunderbar.
Oder wenn vor mir jemand dran war, wo sie eine Frage gestellt haben oder ein Thema, versuche ich immer am Anfang einmal darauf einzugehen, weil ich für mich erkannt habe, in dem Moment, wo du jemanden ansprichst, kriegst du ja du nennst jetzt Resonanz für mich, was einfach nur meistens ein nettes Lächeln. So, sie weiß was über mich. Mhm. Und das entspannt mich extrem, weil ich das Gefühl habe, jetzt hört die Person mir auch zu. Mhm. So, jetzt ist sie bei mir, weil ich habe sie ja gerade angesprochen. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, das hilft mir dann wirklich, wenn es ja schon losgegangen ist, ganz live, aber nochmal auch wirklich ein bisschen runterzukommen. Habt ihr da auch so Tricks für euch? Und dann, was ich unbedingt nochmal erfahren will, du hast ja vorhin auch Radio angesprochen. Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Art von Wirkung. Da ist ja nichts, also da habe ich ja nur Stimme und nur Worte. Da kann ich mit meiner Körpersprache ja wenig machen, oder?
Also ich würde nicht sagen, dass es nur Stimme ist, sondern Stimme ist eben ganz, ganz viel, ja. Und über die Stimme vermittelt sich eine Wirkung. Dazu kommt natürlich dann noch das, was ich sage. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man auch über die Stimme wahrnimmt, welche Haltung jemand hat. Also wenn ich mich jetzt hier so zusammenrolle, ne, dann ist meine Stimme ja anders, als wenn ich mich, wie du das vorhin gemacht hast, Ne, so.
Warte, ich setze mich nochmal anders hin.
Genau, wenn ich den Resonanzraum nutze, den auch mein Oberkörper hat. Das heißt, ich glaube, über die Stimme merkt man auch sehr viel Nonverbales. Ja? Tipps, also was ich zum Beispiel nach fast 30 Jahren Moderation immer noch mache, ist, mich unmittelbar vor der Veranstaltung in Richtung Keramikabteilung zu begeben, also auf das WC. Und ich mache dann eine bestimmte Atemübung, wo ich einfach weiß, die bringt mich wieder in die Entspannung. Da bin ich total unten und bin bei mir und dann kann es losgehen.
Hm. So. Hast du auch so ein Ritual?
Tatsächlich nicht. Mir fehlt das noch so ein bisschen. Deswegen, ich habe vorhin die ganze Zeit an eine Kundin von mir gedacht. Die macht Coaching für Frauen in Führung, so Auftretenskompetenzen, die eigenen Stärken finden, arbeitet zum Beispiel bei solchen Sachen wie Speaker-Jobs mit VR. Dass die Leute quasi eine VR-Brille aufbekommen und auf einmal vor einer Riesenmasse stehen. Und ich denke mir jedes Mal so, also das Witzige ist, ich tue mich leicht, wenn es fremde Menschen sind. Das ist super leicht, weil ich so, wie vorhin mit dem Joke, den ich gebracht habe, ne, Netzwerken ist wie ein One-Night-Stand. Du musst dich nochmal wieder melden am nächsten Tag. Er ist nicht wie ein One-Night-Stand. Genau. Und das Ding ist aber, ich weiß genau, was die Reaktion darauf ist.
Der kann aber auch so oder so sein.
Na, tatsächlich ist es meistens, kommt es eher mit Humor
an. Ich glaube, Frauen verstehen das.
Ja, auch Männer verstehen das, glaub mir.
Ja.
Und ich habe so ein paar Humorfaktoren bei mir in meinen Speaker-Jobs mit drin, wo ich genau weiß, da hole ich die ab.
Hm.
Und das gucke ich mir mal an. Wie reagieren die drauf? Und dann weiß ich, okay, wie muss ich weiter reagieren mit solchen Sachen?
Ja.
Hm. Wenn du die da humoristisch abholst, ne, also immer so ein bisschen trotzdem in so ein, auch wie so ein Netzwerk, so ein total trockenes Thema eigentlich, so ein bisschen Humor und meine eigene Fuck-Ups mit reinbringen, merke ich immer richtig, wie die dann nicken und sich das dann so vorstellen können. Da weiß ich, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Wenn ich aber zum Beispiel Leute habe, die ich kenne, du kennst ja meine Netzwerkanschauung, ich habe das jedes Mal das Problem vorher, dass ich so aufgeregt bin, weil ich so viel Stress mache, dass ich manchmal wirklich vor Freude anfange zu weinen. Und denke so, oh, du musst es doch jetzt beim vierten Event mal langsam hinbekommen, jetzt nicht jedes Mal
aber
wieder.
Aber das ist doch schön.
Nee, aber es ist irgendwann unprofessionell. Und das ist so für mich dann der Punkt, wo ich sage, ich würde, weil es mich
selber
stört.
Kann aber auch authentisch sein.
Ja, aber irgendwann nach dem fünften Mal denke ich so, jetzt Leute, jetzt...
Das die ist Leute, die immer weinen.
Ja, genau. Jetzt muss es doch mal langsam in den Griff kriegen. Und dann denke ich mir so, wie mache ich das? Aber einfach, weil ich so stolz bin auf das, was ich mache und weil es mir so viel Spaß macht. Und ich denke so, ich habe jetzt schon eine Moderatorin reingeholt, die hat es abgeholt. Trotzdem habe ich es nicht in den Griff gekriegt. Als du da warst, haben wir es mit Josi ganz gut geregelt gekriegt. Aber irgendwie denke ich mir so, wie schaffe ich das? Weil, aber nur bei Menschen, die ich kenne. Das ist irgendwie komisch.
Also wenn du mich fragst, mit der Art und Weise, wie ich arbeite, würde ich sagen, wenn das zu dir gehört, wenn das deine Art von Berührtsein ist, wenn das authentisch ist und nicht aufgesetzt,
ist es nicht.
Wunderbar.
Also nicht
dann
aufgesetzt.
Sind das deine Gefühle, die berühren.
Ja. Ja.
Und das würde ich mir nicht abtrainieren. Ich würde überhaupt niemandem irgendetwas an- oder abtrainieren, was nicht passt. Weil genau das sind dann so bestimmte Macken. Also ich habe auch in meinem Buch mal festgehalten, es gibt so für mich drei Modalitäten, in denen Leute auftreten. Das erste ist der Überlebensmodus. Das sind die Leute, die echt Stress haben, Angst haben, aufgeregt sind. Ne? Alle Alarmsignale gehen an. Das zweite ist der Feststeckmodus. Und da wären wir nämlich, wenn du dir Sachen antrainierst, die eigentlich gar nicht zu dir passen. Das sind die Leute mit so einem bestimmten Habitus. Ja, wo du merkst, die haben sich das irgendwie so antrainiert, in einer bestimmten Art und Weise zu reden, aber es zündet nicht. Ja, klingt irgendwie gut, aber zündet nicht. Und das dritte ist natürlich der Anstrebenswerte-Modus, das ist der Schöpfer-Modus. Da bin ich einfach bei mir, da kann ich aus den Vollen schöpfen, egal ob ich mal was falsch mache, mich mal verspreche, was ja meistens eher sympathisch macht, ne? Ich bin einfach in meinem Schöpfer-Modus. Und deshalb auch nochmal ein kleiner Satz zu dieser VR-Brille, zu dieser virtuellen Realität, die ich mir da aufsetzen kann. Ich persönlich halte davon überhaupt nicht viel.
Okay.
Weil diese Brillen suggerieren ja, dass du dann praktisch Publikum siehst und weil du dann in der Brille das Publikum siehst, gewöhnst du dich daran. Ich würde eher vermuten, dass du dich dahingehend konditionierst, dass wenn du sicher sein willst, du die Brille brauchst. Und dass das eine Bahnung im Gehirn ist, die du dann praktisch den Leuten eintrainierst, die ich heikel finde.
Okay.
Also ich weiß, das hört sich erstmal gut an, ne? Aber
es gibt ja auch aus ganz anderen Industriebereichen spannende Sachen. Es gibt auch so Roboter, die man von Weitem dann so lenken kann. Ne? Und wenn dann der Elektriker zum Beispiel das aber plötzlich selber machen muss, ist das für ihn eine Riesenherausforderung, weil er halt nur noch gewöhnt ist, sozusagen jemanden zu steuern. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Effekt eintreten kann, aber ich glaube auch hier, wie immer, für den einen passt es so und für den anderen passt es so. Aber jetzt hast du ja das Buch auch noch vor dir liegen. On Air. Vielleicht erzählst du uns noch mal ganz kurz, was steckt denn dahinter, was steckt denn drin? Weil da gibt's ja, glaube ich, noch mehr Tipps.
Genau. Also das Buch habe ich geschrieben, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt so lange auf der Bühne und vor der Kamera und ich habe es ja immer wieder mit Menschen zu tun oder zu tun gehabt, die sich in Auftrittssituationen verändern. Also gar nicht so selten ist es so, dass du im Vorgespräch mit jemandem redest, total quirlig, total sprudelig und wenn dann aber die Kamera an ist oder die Veranstaltung losgeht, schweigen. Ja? Oder umgedreht, Leute, die vorher im Vorgespräch total still sind, kaum was sagen, drehen auf. Ne? Das heißt, ich habe dann gedacht, du hast jetzt schon so viel erlebt, schreib das doch mal auf. Schreib doch mal auf was kommt es wirklich an? Das ist natürlich zunächst meine IPR-Formel, Inhalt, Persönlichkeit, Resonanzaufbau. Dann habe ich aber auch in diesem Buch einen Handwerkskoffer versteckt mit 45 Tipps und Tricks, auch wieder zum Thema Inhalt, zum Thema Persönlichkeit und zum Thema Resonanzaufbau, also Beziehungsaufbau in der Kommunikation. Wo du halt immer wieder, wenn du herausgefordert bist, kannst du reingucken. Ne? Dann sind hier zum Beispiel, ist das der 27. Tipp. Es ist aber auch ein Arbeitsbuch. Ja, mhm. Ich kann also diese Fragen und diese Tipps und Tools, die drin sind, immer wieder mal nutzen, wenn ich eine Situation habe und sage, was nützt mir eigentlich heute? Und es ist auch meine persönliche Lebensgeschichte, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der extrem schüchtern auf die Welt gekommen ist.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich weiß es. Aber als ich ein junges Mädchen war, ist ein bisschen her, habe ich kein Wort geredet. Und ich weiß, dass ich in meinem Freundeskreis öfter mal zu einer Party war und dann wurde mir wirklich gesagt, Angela, sag doch mal ein Wort. Sag doch wenigstens mal Pieps, dass man deine Stimme hören kann. Verrückt. Und ich weiß halt, vorhin war die Frage, kann man das trainieren? Ich weiß aus meiner eigenen Lebensgeschichte, ich war dann herausgefordert, als ich in den Westen abgehauen bin, nochmal so eine Story für sich, ich bin ja in der DDR groß geworden, da war ich dann wirklich auf mich gestellt, hatte kein Geld, meine Eltern noch in der DDR und da war das so eine Situation, friss oder stirb, ja, und bin durch ein Stipendium, was ich hatte, dann in eine journalistische Nachwuchsförderung gekommen und da wurde ich vor eine Kamera gestellt und sollte halt plötzlich moderieren. Und in meinem Kopf war ja alles da. Also es ist ja nicht so, dass deshalb, weil ich nicht gesprochen habe, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe auch viel beobachtet, viel analysiert, was mir heute auch hilft bei meiner Arbeit. Aber ich habe halt es nur nicht rausgelassen. Und das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, also entweder du machst es jetzt, entweder du sprichst jetzt oder du kannst gleich wieder zurück in die DDR.
Und okay.
Ja. Also ein bisschen so eine harte Schule. Ja. Ne?
Kaltes Wasser.
Ja, so wie der Sprung vom 100-Meter-Turm oder so. Und ja, und dann habe ich gemerkt, es geht, ja. Und natürlich habe ich am Anfang anders moderiert und war verkrampft und steif und starr und meine Augen waren immer so hier, ja, so aufgerissen. Aber Schritt für Schritt habe ich es halt geschafft, die Art und Weise zu finden, mich auszudrücken, zu reden, zu moderieren, von der ich sagen würde, damit fühle ich mich wohl.
Also und Appell an alle. Lernen. Man kann es lernen.
Und es kann total viel Spaß machen.
Und das bringt mich jetzt auch zu meiner Abschlussfrage, die ich an euch beide richte. Und ich möchte auch wirklich, dass jeder hier mal antwortet, okay, weil das ist ja wirklich eine für mich persönlich interessante Frage. Jetzt kreiert man so seine Brand, ja, sein Sein auf den Social Medias oder im Fernsehen oder wo auch immer. Man kriegt die Keynotes, man geht auf die Bühne. Man hat das trainiert und kommt ja trotzdem immer wieder an verschiedene Punkte. Ja, also man entwickelt sich weiter, die Marken, die Firma, was auch immer es ist, entwickelt sich weiter. Jetzt kann es mir ja passieren, ich will mich auch weiterentwickeln. Mhm. Ja, ich meine, du hast ja auch, deine Geschichte ist ja auch, hat ja ganz, also eure beiden Geschichten haben ganz viele verschiedene Steps. Mhm. Was habt ihr mitgenommen aus diesen Umbruchmomenten? Oder aus diesen Momenten, wo es plötzlich klar war, ich bin jetzt erwachsener geworden, das Thema ist erwachsener geworden, wie auch immer. Wie gehe ich wirklich so in den nächsten Schritt? Was war für euch da wichtig?
Für mich war es tatsächlich, und das ist ja auch ein Thema, hat man vorhin ganz kurz angeschnitten, Authentizität. Also ich habe mir einfach angewöhnt, das einfach auch klar zu kommunizieren. Also für mich ist ja auch in den letzten anderthalb Jahren, ne, ich habe angefangen mit irgendeinem kleinen LinkedIn-Post, den ich einfach mal nebenbei geschrieben habe, bis hin zu mit, ich habe jetzt fast 10.000 Follower und habe eine Brand und Co. Und ich habe einfach mir angewöhnt, diese Erfahrung, die ich gesammelt habe in dem ganzen, ich nenne es mal wirklich in diesen anderthalb Jahren, nehmen wir mal diesen Zeitraum, gar nicht zu kommunizieren, aber einfach das in mein Auftreten zu übernehmen. Und habe dann gemerkt, dass die Leute einen nach und nach auch wirklich ernster damit genommen haben, weil man natürlich eine gewisse Expertise, eine gewisse Erfahrung hatte, Also wenn ich mich vor anderthalb Jahren angucke, ich hätte mir das irgendwer erzählt, ich glaube, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt, weil ich mir es nie hätte vorstellen können. Und jetzt sitze ich hier mit dir, die du ja selber wahnsinnig erfolgreich bist und denke mir so, was mache ich hier eigentlich gerade? So, kneif mich mal bitte mal wieder. Mhm. Und habe einfach gemerkt, diese Erfahrung einfach mitzunehmen und einfach in mein alltägliches Leben mit einzubauen. Statt, also ich habe meine Erfolge gefeiert und ich liebe es, meine Erfolge zu feiern. Auch das ist, glaube ich, wichtig, auch die kleinen Dinge zu feiern.
Absolut.
Und aber das Learning daraus einfach in den Alltag zu integrieren.
Also wenn du diese Frage stellst, kommt mir natürlich als erstes der Impuls, dich zu fragen, warum ist dir das so wichtig? Das lassen wir jetzt mal weg. Oder
das ist eine extra Session.
Genau. Aber wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich sagen, für mich fängt immer alles an mit der Selbstwahrnehmung. Also dass ich mir einfach mal Zeit nehme und mal gucke, was ist da eigentlich so los bei mir? Und daraus entwickelt sich dann das Selbstbewusstsein. Also dass ich mir dessen bewusst werde, was mache ich wie und wann und will ich das eigentlich noch so oder möchte ich eben was ändern? Und dann kommt die Möglichkeit, mich selber zu regulieren. Ja, also wenn ich in etwas hineinwachsen will, was ich noch nicht so gut beherrsche, kann ich mich fragen, so wie schaffe ich das denn dann mit Momenten umzugehen, wo es mir noch nicht so gut gelingt? Und wenn es mir dann gelingt, kommt das Selbstvertrauen. Ja, und wenn ich das alles habe, kann ich in die Selbstverwirklichung gehen. Dann kann ich sagen, so, ich möchte mich jetzt gerne weiterentwickeln. Und ich finde das übrigens ganz toll, wenn ein Leben dazu führt, dass man sich in bestimmten Phasen seines Lebens nochmal verändert und weiterentwickelt. Ja, ich bin heute auch nicht mehr die wie vor 10 Jahren oder wie vor 20 Jahren. Und für mich ist das total, also einer meiner ganz großen Werte ist halt tatsächlich Freiheit, Neugier, Weiterentwicklung. Ja, ich möchte nicht stehen bleiben und in 10 Jahren dasselbe erzählen wie heute. Von dem, was wichtig ist, das darf bleiben, aber es dürfen sich auch Sachen verändern.
Also, das schreibe ich dir sofort.
Nehmen wir hier nochmal mit als guten Abschluss. Mut zur Veränderung.
Ja.
Und einfach trotzdem bei sich selber bleiben.
Richtig. Mhm.
An dieser Stelle vielen Dank euch beiden. Das war mir wirklich eine Riesenfreude.
Schön,
ich war, glaube ich, hier der gespannteste Zuhörer. Und ich freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle oder in diesem Podcast zu späterer Stunde nochmal wiedersehen oder hören. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke dir.